Deutschlandfunk Kultur heute.
Mehr Heimatkunst an der Ostsee? Was beunruhigt Kulturverbände in Mecklenburg-Vorpommern am Regierungsprogramm der AfD? Wie beunruhigend war die Malerei, die Galerist Paul Kassierer um 1900 zeigte? Zwei Fragen, denen wir uns widmen, und dafür möchte sie Michael Köhler gewinnen. Willkommen bei Kultur heute. Zuerst aber Filmkunst. Wegen eines Protestbriefs hat der französische Bezahlsender Canal Plus vielen 100 Filmkünstlern gedroht, die Zusammenarbeit mit ihnen zu beenden. Die Drohung wirkt. Produzentin Linda ist eingeschüchtert.
Das ist ein so wichtiger Partner, dass meine Zurückhaltung gegenüber diesem offenen Brief eher mit meiner Arbeit zu tun hat, als mit meinen Überzeugungen. Canal Plus hat gerade vorab Rechte an einem meiner Filme gekauft, also hätte ich natürlich gezögert, um das Projekt nicht zu gefährden. Heute kriegen sie uns, indem sie sagen, wenn ihr euch von Canal Plus und dessen Chef abwendet, dann lassen wir euch fallen und ihr macht keine Filme mehr. Das ist ein enormer Druck, aber aus meiner Sicht kein ideologischer.
Donc c'est une grosse pression quand même, mais c'est pas par l'idéologie, je trouve.
Anders der Regisseur und Unterzeichner Arthur Harari über seinen Protest gegen den Medienmogul Vincent Bolloré.
Wir mussten die Dinge beim Namen nennen, was Canal Plus angeht. Das musste gesagt werden, denn wenn Dinge nicht gesagt werden, wird alles schlimmer.
Die Unterzeichner fürchten wachsenden Einfluss des rechtskonservativen Unternehmers. Sie fürchten Vereinheitlichung der Filme, faschistische Vereinnahmung der kollektiven Vorstellungswelt, wie sie schreiben. Und darüber möchte ich zuerst mit Katja Nikodemus sprechen. Sie berichtet für uns über alle wichtigen Filme aus Cannes. Katja, ist diese Aufregung um den angedrohten Rauswurf von Filmkünstlern im Sender von Vincent Bolloré spürbar in Cannes, vernehmbar?
Ja, sie ist sehr laut hörbar, nämlich in den Kinosälen in Cannes. Also ich war gerade in der Vorführung eines französischen Wettbewerbsfilms und da wurde das Logo von Canal Plus im Vorspann, als es auftauchte, von ca. 2000 Leuten dem gesamten Saalpublikum ausgebuht und hingegen erhielt das Logo des CNC, des Centre National du Cinéma, lautstarken Applaus. Und diese Filmförderungsinstitution, die 800 Millionen Euro im Jahr vergibt, die wird ja von den Rechten, von Politikern des Front National attackiert, weil das französische Kino, das sie finanziert, angeblich zu woke sei. Dabei sind diese Institutionen, die wird noch nicht mal aus dem Staatshaushalt finanziert, sondern eben durch Abgaben der Kinobranche. Also das französische Kino steckt mitten in einem Kulturkampf. Das zeigt sich hier wirklich in Cannes lautstark.
Kommen wir zur Leinwandkunst. Preisträger des Goldenen Löwen, das war er schon in Venedig. Und wenn sein Name fällt, über den wir jetzt reden müssen, möchte man in einem Atemzug gern immer auch Leinwandstars wie Penelope Cruz, Javier Bardem, Tilda Swinton, Julian Moore und so weiter sagen, weil er für Starkino steht, ist die Rede von Pedro Almodóvar. Der ist in Cannes schon oft gewesen. Was will er jetzt schon wieder da?
Ja, er ist zum 7. Mal da. Und klar, er will hier endlich die Goldene Palme gewinnen, das denke ich mal. Und ich würde sie ihm übrigens auch wirklich gern geben für seinen Film Bitteres Fest. Es ist übrigens diesmal ein Film ganz ohne Stars und im Zentrum steht ein Regisseur, der das Drehbuch für seinen neuen Film schreibt. Also wir sehen ihn an seinem Computer sitzen und dann immer wieder Szenen dieses Films, den er sich ausdenkt. Und dieser Film handelt von einer Regisseurin, Ella heißt die. Die macht jetzt Werbefilme und die lebt mit einem Feuerwehrmann und Stripper zusammen. Solche Berufskombinationen, die gibt es wirklich nur bei Pedro Almodóvar. Und diese Ella hat ihre Mutter verloren, sie leidet unter Panikattacken und jetzt fährt sie mit einer Freundin nach Lanzarote und schreibt dort ein Drehbuch über deren Liebesunglück und was der Freundin gar nicht passt, denn die fühlt sich ausgebeutet. Und auch der schreibende Regisseur, den wir immer wieder sehen, bedient sich auch so an den Geschichten und Gefühlen seiner Umgebung. Also, Bitteres Fest handelt vom Vampirismus der Kunst und ist wieder ein typisch verspiegelter Almodóvar-Film und übrigens auch ein Film der dramatischen, starken Farben. Also das rote Kleid in der schwarzen Lavalandschaft von Lanzarote werde ich so schnell nicht vergessen.
Kommen wir auf einen anderen zu sprechen. Christian Mungiu, ein Rumäne, hat die Goldene Palme 2007 schon mal gewonnen für seinen Film 4 Monate, 2 Wochen, 3 Tage. Um illegale Abtreibung ging es da. In der Jury war der 58-jährige Rumäne letztes Jahr. Sein Film heißt Fjord. Bekanntlich liegt Cannes nicht am Schwarzen Meer. Was ist das für ein kühler Film aus dem hohen Norden?
Also kühl finde ich ihn nicht. Das ist ein ruhiger, konzentrierter Film, aber unter der Oberfläche brodelt es, denn er handelt von einer Einwandererfamilie. Sie ist Norwegerin, er ist Rumäne und dieses tief religiöse Paar hat 5 Kinder. Alle werden erstmal von der Dorfgemeinschaft am Fjord freundlich aufgenommen, aber dann entdeckt eine Lehrerin am Rücken der 13-jährigen Tochter einen blauen Fleck. Und bei einer Befragung in der Schule sagen die Kinder, dass sie hin und wieder einen Klaps auf den Po bekommen. Und jetzt setzt in diesem Film eine langsame Eskalation ein. Also die Kinderschutzbehörde wird eingeschaltet, die Eltern. Die bekommen alle 5 Kinder abgenommen, auch den Säugling. Sie werden vor Gericht gestellt und dort eben vorgeführt als rückständige, reaktionäre, fanatisch-religiöse Menschen. Also eine richtige Ausgrenzung findet statt.
Man könnte im ersten Moment glauben, es sei eine Missbrauchsgeschichte, aber es ist vielleicht auch ein bisschen was über die, in Anführungszeichen, heile Welt, die skandinavische Konsens- und Wohlfahrtsgesellschaft?
Ja, wir sehen eben, wie diese Konsensgesellschaft einfach nicht in der Lage ist, in einen Dialog mit dieser Familie zu treten und deren Werten und Überzeugungen oder Anschauungen. Und ich dachte immer wieder beim Film, ja, natürlich ist es nicht so toll, dass diese Kinder ständig beten, dass ihnen beigebracht wird, dass Homosexualität eine Sünde sei. Aber der Film zeigt eben, wie sich manches schon durch Integration abschleift, indem die Kinder zur Schule gehen, bei der Nachbarstochter eine andere Welt erleben. Und ja, das Leben kann ihr aber nicht seine Arbeit machen. Und Fjord ist wirklich ein spannungsvolles Trauerspiel vor einer wunderschönen, gewaltigen Landschaft.
Der es unter die Favoriten schaffen wird?
Ich würde ihm eine Palme geben, eine silberne oder eine goldene.
Sagt Katja Nikodemus über Fjorde, gesehen in Cannes. Wir kommen zur bildenden Kunst. Vor 100 Jahren, da starb einer der wichtigsten deutschen Galeristen, der die Malerei des Impressionismus und der Moderne zum Durchbruch verholfen hat, Paul Cassirer. Paul Cassirer zeigte damals bislang unbekannte Bilder von neuer, leuchtender sinnlicher Erfahrung. Edgar Degas zeigte gleich mehrere Bilder in einem, wenn er zum Beispiel die Rückansicht von Orchestermusikern, von Streichern zeigte, die erleuchtete Bühne mit Tänzerinnen im hellen Schein und die sinnliche Erfahrung von Klang und Tanz. Es ging immer auch um den Konflikt von Bürger und Künstler, was da auf die Leinwand fand. Die Kuratorin der Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin, Josephine Klinger, habe ich gefragt, was macht Paul Cassirer so bedeutsam und was war an dieser Malerei damals so anstößig?
Diese Differenz zwischen dem Gestern und dem Heute, die finde ich auch besonders spannend und der widmen wir uns auch in der Ausstellung Cassirer und der Durchbruch des Impressionismus. Denn diese Bildsprache, die wir heute besonders schätzen, also spontane, ausschnitthafte Bildgegenstände, eine skizzenhafte Malweise, sichtbare Pinselstriche, die waren damals für das Publikum im ausgehenden 19. Jahrhundert ganz ungewohnt. Also die forderten wirklich die Sehgewohnheiten heraus, weil sie gewohnt waren, ganz sorgfältig ausgearbeitete Kunstwerke zu sehen. Und das haben sie ja erstmal als technisch ungewohnt empfunden oder sogar als Zumutung.
Was ist an Pfirsichen im Glas oder an Familie Monet im Garten, an Korinth oder an Liebermanns Schusterwerkstatt von 1881 damals als so befremdlich empfunden worden?
Ja, das war ungewohnt, weil es schon neue Bildausschnitte waren und eine neue, spontane Malweise. Also wir sehen das zum Beispiel ganz schön in dem Gemälde Die Familie Monet in Argenteuil von 1874, die auch wie so einen temporären Rollentausch dokumentiert. Denn Eduard Manet, der Künstler, der nie mit den Impressionisten selbst aufgestellt hat, aber als einer ihrer wichtigsten Vorbilder galt, reiste zu seinem jüngeren Kollegen Claude Monet und ließ sich von dessen Arbeitsweise inspirieren. Er hat den Kollegen selbst, Claude Monet, mit der Frau Camille und dem Sohn Jean in ihrem Garten festgehalten. Und das ist eben genau diese bewegte, spontane Malweise, die den Impressionismus so ausmacht. Und an diesem Bild sieht man das besonders schön.
Nun heißt Ihre Ausstellung nicht der Impressionismus und Cassirer, sondern umgekehrt Cassirer und der Durchbruch des Impressionismus. Warum ist dieser Galerist, der 1898 in Berlin startet, so wichtig? Und zwar so wichtig, dass nicht nur Cassirer die Maler unterstützte, sondern, wenn ich es richtig weiß, umgekehrt die Maler auch ihn.
Wir stellen eben tatsächlich in der Ausstellung Paul Cassirer in das Zentrum als Schlüsselfigur der deutschen Kunst- und Kunsthandelsgeschichte, der eben als sehr wichtiger Vermittler wirkte. Und diese Künstler, warum war er so wichtig? Weil er diese Kunst sichtbar gemacht hat. Er hat einen Kunstsalon, eine Galerie gegründet 1898 und durch ein wahnsinnig dichtes, vielfältiges Ausstellungsprogramm ihnen eine Bühne bereitet und der einer großen Öffentlichkeit diese Kunst nahegebracht. Hat sich auch direkt viel mit den Künstlern ausgetauscht, aber das beruhte natürlich tatsächlich auf einem gegenseitigen Vertrauen. Also auch die Künstlerinnen und Künstler mussten sich ja von Kassira vertreten lassen wollen. Aber er hatte sich eben in kürzester Zeit, er schreibt schon im Jahr nach der Gründung an Max Lehvogt, in aller Bescheidenheit, es gibt wohl kein Unternehmen, das den Ruf besitzt wie das unsrige. Also er geht da selbstbewusst voran und erarbeitet sich wirklich in kürzester Zeit einen sehr guten Ruf.
Es klingt etwas abgegriffen, aber ich glaube, wenn es stimmt, dann stimmt es hier. Ein Wegbereiter der Moderne.
Absolut, das stimmt, denn er hat sehr früh dieses Potenzial erkannt. Es war ja eben zu einer Zeit, als das gerade begann. Er sah einen sich im Entstehen befindenden Markt. Es gab einzelne Pioniere, die schon vorher in Deutschland begonnen haben, den französischen Impressionismus zu sammeln. Dazu gehörte auch Hugo von Schudi, der 1896 als Direktor der Nationalgalerie antrat. Der begann schon 2 Jahre vor der kassirerschen Gründung des Kunstsalons mit dieser Sammlung und einzelne Privatsammler, aber es waren ganz wenige. Und Kassira hat erst den Stein so richtig ins Rollen gebracht. Und das zeigen wir auch mit diesem Titel, den Durchbruch, diese Wucht entfacht, indem er diese umstrittenen Künstler in großer Zahl präsentiert hat und dadurch wirklich eben den Weg bereitet hat, weil er sein Publikum geschult hat. Er hat sich locker gelassen. Selbst wenn die Kritiken erstmal mit Spott oder Ablehnung reagiert haben, hat er diese Künstler immer und immer wieder gezeigt, bis er die Besucherinnen und Besucher seines Kunstsalons überzeugt hatte.
Josephine Klinger von der Alten Nationalgalerie, ihre Ausstellung über Paul Kassira und den Impressionismus wird heute Abend eröffnet. Kommen wir zur Kulturpolitik. In Mecklenburg-Vorpommern, da will die AfD für den Erhalt der deutschen und europäischen abendländischen Kultur eintreten, will deutsche Volkskunst in Anführungszeichen fördern. Ein architektonischer Heimatstil soll bei Bauprojekten beachtet werden. Inklusion an Schulen nicht gefördert werden, Gendern hingegen in der Verwaltung verboten und Regenbogenflaggen erst recht von öffentlichen Gebäuden gegen deutsche ausgetauscht werden. Grund für uns, Imke Freiberg zu fragen. Sie leitet ein soziokulturelles Zentrum in Greifswald, ist Sprecherin des Forums der Kulturverbände in diesem Bundesland. Und ich habe sie gefragt, was würde sich denn bei Regierungsübernahme ändern? Regenbogenflaggen runter, Schwarz-Gold rauf?
Um Gottes Willen. In dem Sinne geändert werden sollte, wie das in dem AfD-Programm steht, müsste meiner Meinung nach gar nichts. Das Einzige, was ja geändert werden müsste, wäre vielleicht auch endlich eine auskömmliche Finanzierung der Kultur. Aber das steht ja so gar nicht in dem Programm. Der Kulturbegriff der AfD steht nochmal auf einem anderen Blatt. Es gibt ja nicht die deutsche Kultur. Also wir sind ein Einwanderungsland. Schon in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten ist da ja eine kulturelle Mischung. Und wir stehen dafür ein, diese unbedingt zu erhalten.
Was würde sich Ihrer Meinung nach ändern oder sofort ändern? Oder anders gefragt, was gerät Ihrer Meinung nach unter Druck?
Wir haben das ja leider schon, muss ich sagen. Ich spreche für Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben 2024 Kommunalwahlen gehabt. Wir haben im Vorfeld dieser Wahlen ja schon Kampagnen gefahren und uns durch die Programme der AfD und auch anderen, bei der Kommunalwahl gibt es ja auch eine Menge Initiativen oder Kleinparteien, die teilweise noch weiter rechts von der AfD stehen, haben uns da auch ein bisschen durchgearbeitet. Und seit dieser Kommunalwahl, wo ja in vielen kommunalen Gremien die Mehrheiten sich geändert haben, ist die Kultur schon sehr unter Druck geraten, in einen Rechtfertigungsdruck. Aber auch werden immer wieder kommunale Finanzierungen in Frage gestellt. Das ist eine ganz ungünstige Situation, weil die Kassen ja auch leer sind und weil es, wie gesagt, keine pflichtige Aufgabe ist. Aber es geht da ja nicht um Geldeinsparungen, denn die sind oft auch nicht besonders signifikant. Also jüngstes Beispiel in der Bürgerschaft Greifswald sollte dem soziokulturellen Zentrum Stratze, dem Literaturhaus Köppenhaus und dem Jugendhaus Klecks die Finanzierung entzogen werden. Und wir sprechen da von 25.000 pro Haus. Das bringt ja kein Geld in die kommunalen Kassen, verhindert aber, dass meinetwegen die Landesförderung oder auch Bundesmittel durch diese Häuser abgerufen werden können, weil die oft an die kommunale Finanzierung gebunden sind. Ja. Das heißt, es geht ja eigentlich darum, dass bestimmten Gruppen, da geht es nicht nur um die AfD, das betrifft auch die CDU und wie gesagt auch andere Parteien, denen einfach die programmatische Ausrichtung nicht passt, dieser Häuser. Und auch, dass es im Prinzip, es sind ja Freiräume für die Zivilgesellschaft. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass diese kulturellen Begegnungsorte drohen wegzufallen, wo Leute sich treffen können, auch eigene Veranstaltungsideen entwickeln können. Und das ist wirklich, ja, ganz verheerend.
Frau Freiberg, wie wehren sich die Kulturverbände? Sie sind ja ein großes Bündnis aus Bibliotheken, Jugendkunstschulen, Musikschulen und so weiter. Im vergangenen Jahr gab es schon mal so eine Anfrage zur Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Da haben Sie geschrieben, wir sind zutiefst beunruhigt. Daran hat sich nichts geändert, ne?
Es hat sich daran nichts geändert und die Kultur ist mit dem Sport der größte Engagementbereich. Also wir haben oft durchweg ehrenamtliche Strukturen. Also das finde ich eigentlich ein Schlag ins Gesicht für die Zivilgesellschaft, wo man ja auch fordert, dass Menschen Verantwortung übernehmen in unserem Land. Und wenn sie dies tun, dann können sie nicht so hart gesagt kriminalisiert werden. Aber oft geht es in diese Richtung, wenn im Prinzip Vorwürfe aufgemacht werden, dass das nicht okay ist, einen solchen Kulturort zu betreiben. Und diese Verschiebung, die ganzen Jahre über stattgefunden hat schon, die muss eigentlich dringend aufgehalten werden. Aber wie gesagt, also da haben wir ja leider auch von oberster Stelle der CDU oder so, also da wird oft ins gleiche Horn geblasen. Und das ist sehr, sehr schade. Ja.
Nun muss man nicht Kinder haben, um zu wissen, dass Verbote dazu ermuntern, ganz besonders schöpferisch zu werden und das Verbotene gerade durchzusetzen.
Darauf zielte ja die Frage ab, wie wir uns wehren. Also Kopf in den Sand stecken geht ja nicht. Also wir haben ja wirklich jetzt nur noch ein paar Monate bis zur Landtagswahl hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und da steht ja das Schlimmste zu befürchten. Das Land ist auch ein großer Förderer für die Kultur noch. Nicht nur für große Theaterfestspiele, sondern eben auch gerade für die vielen kleinen Initiativen im ganzen Land. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern glücklicherweise ein bisschen breiteres zivilgesellschaftliches Bündnis seit Februar, das heißt Zusammen bewegen, wo sich natürlich auch Kulturschaffende mit engagieren und wir auch versuchen wollen, also uns ist schon klar, wir müssen unbedingt raus aus unserer Blase, wir sind uns alle einig. Es gibt auch einen Kollegen, der hat gesagt, er geht dann eben zu den Fußballspielen, also dass wir einfach versuchen, wirklich ein bisschen breiter mit den Leuten zu reden, dass die Leute auch unsere Fürsprecher werden. Mehr. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was alles dranhängt, wenn ein Kulturhaus schließen muss. Das ist ja auch der Ort, wo sich vielleicht der Chor trifft oder der Handarbeitskreis. Ist ja immer auch eine Frage der Lebensqualität, ob ich Kultur vor Ort habe oder nicht.
Das sagt Imke Freiberg vom Forum Kulturverbände Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals gewinnt ein aus dem Mandarin-Chinesischen übersetztes Buch den internationalen britischen Booker Prize. Zugleich wird damit auch die Übersetzungsleistung ausgezeichnet. Im Roman geht es um eine fiktive Übersetzung einer japanischen Reiseerinnerung, die wiederentdeckt wurde. Die taiwanische Autorin Yang Shuang-ji, sie wurde für ihren Roman Taiwan Travelog ausgezeichnet und im Beitrag von Gabi Biesinger hat Natasha Brown das erste Wort.
The winner of the International Booker Prize 2026 is Taiwan Travelog by Yang Shuang-ji.
Die Juryvorsitzende, die britische Autorin Natasha Brown, lobte den Siegertitel, den Roman Taiwan Travelog von Autorin Yang Shuang-ji und ihrer Übersetzerin Lin King als leuchtendes Beispiel für nuanciertes, vielschichtiges und opulentes Erzählen.
Nuanced, layered, sumptuous storytelling.
Das Buch vollbringe ein Doppelkunststück, so die Jury. Es überzeuge gleichermaßen als Liebesgeschichte und als scharfsinniger postkolonialer Roman. Taiwan Travelog ist gestaltet als fiktive Übersetzung einer wiederentdeckten japanischen Reiseerinnerung. Der Roman folgt einer japanischen Romanautorin mit einem monströsen Appetit auf einer kulinarischen Reise durch das von Japan besetzte Taiwan der 1930er Jahre, begleitet von einer einheimischen Dolmetscherin, die nicht nur ihre Leidenschaft fürs Essen teilt. Die 41-jährige Autorin Yang trug ihre Dankesworte in ihrer Muttersprache vor. Übersetzerin Lin übersetzte, dass Literatur niemals unpolitisch sei.
Literature on a fundamental level cannot disentangle itself from politics.
Angesichts der Bedrohung durch China schilderte Übersetzerin Lin, sie werde nur taiwanesische Literatur übersetzen, bis sie sich keine verletzenden Bemerkungen mehr anhören müsse. Man müsse Taiwan ja schnell noch besuchen, solange es noch existiere.
I really should come visit you in Taiwan while it still exists.
Taiwan Travelogue ist ursprünglich auf Mandarin-Chinesisch in Taiwan erschienen und wurde in Festland-China nicht veröffentlicht. Auf der Shortlist von 6 Werken für den internationalen Booker Prize hatten auch 2 ursprünglich auf Deutsch erschienene Bücher gestanden. Zum einen war die in Rheinland-Pfalz geborene Shada Basia mit ihrer Übersetzerin Ruth Martin für ihren vielschichtigen Roman »Nachts ist es leise in Teheran – The Nights are Quiet in Tehran« nominiert. Die iranische Familiengeschichte zwischen Revolution, Flucht und Exil verbindet historische Entwicklungen mit persönlichen Erfahrungen und zeigt, wie politische Ereignisse über Generationen hinweg nachwirken und die eigene Identität prägen. Angesichts des aktuellen Kriegs im Iran beschrieb Shada Basia auf dem roten Teppich vor der Gala ihre gemischten Gefühle.
Ich halte mich daran fest, dass wenn das Buch von mehr Menschen gelesen wird, und das ist jetzt durch die Nominierung ja passiert, dann schickt es sozusagen ein Spotlight auf die Menschen in Iran und das ist mir wichtig.
Nominiert war auch der deutsch-österreichische Autor Daniel Killmann mit Übersetzer Ross Benjamin für seinen historischen Roman Lichtspiel – The Director. Darin geht es um Kunst, Macht und moralische Verantwortung im Nationalsozialismus. Kehlmann zeigt anhand der Figur des österreichischen Regisseurs G.W. Pabst, wie leicht Menschen sich schrittweise an Unrecht anpassen können. Ein Phänomen, das man ja weiterhin beobachten könne, meint Kehlmann, der gerade in den USA lebt.
Natürlich herrscht in den USA nicht etwas, was vergleichbar ist mit dem Hitler-Regime, aber wir haben eine Situation, wo Menschen kleine Kompromisse machen die ganze Zeit und deswegen auf ein Buch, das von einem eigentlich wohlmeinenden Künstler handelt, der kleine Kompromisse macht, dann sehr stark reagieren.
Killmann und sein Übersetzer Ross Benjamin hatten beide schon 2020 mit dem Roman Till auf der Booker Shortlist gestanden.
Das ist eigentlich selten, dass man quasi gleichgesetzt wird mit Autor. Es muss auch nicht immer so sein, aber dieser Preis ist ganz besonders, indem es diese Zusammenarbeit ehrt.
In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau, die jetzt noch fehlen, geht es zunächst um die Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt hat die Förderung von Kunst und Kultur als Staatsziel im Gesetz verankert. Mit dem Vorstoß möchte Kulturminister Rainer Rupra von der CDU resiliente Strukturen schaffen, um die Kunstfreiheit auch in Zukunft verteidigen zu können. Alle Abgeordneten im Landtag in Magdeburg stimmten heute für das Gesetz, nur die AfD-Fraktion enthielt sich. Die Partei hatte mit ihrem Kulturprogramm für Sachsen-Anhalt zuletzt große Sorge bei den Kulturveranstaltern im Land ausgelöst. So schwebt der AfD eine nationalistisch ausgerichtete Kulturpolitik vor. Im Theater will sie zum Beispiel vor allem deutsche Stücke inszeniert wissen. Just in der Landeshauptstadt Magdeburg sorgt eine Veranstaltung mit dem Journalisten und Demokratieaktivisten Arne Semsrott für eine Debatte über die Autonomie der Kultur. Eigentlich hätte Semsrott Anfang Juni in der Stadtbibliothek aus seinem neuen Buch über die Macht der Zivilgesellschaft lesen sollen. Doch dann wurde Semsrott wieder ausgeladen. Aus politischen Gründen vermutet der Autor, der das Rechercheportal Frag den Staat leitet, dass unter anderem für die Veröffentlichung der NSU-Akten des Verfassungsschutzes gesorgt hat.
Wir haben es ja tatsächlich mit mehreren Akteuren zu tun und hier ganz entscheidend ist die Stadtverwaltung. Die hat nämlich Druck ausgeübt und die Stadtverwaltung, die ist wiederum so ein bisschen unter Feuer. Es gab nämlich im Januar von der extrem rechten Fraktion von der AfD eine schriftliche Frage an die Stadt und da ging es um eine vorige Lesung von mir und man kann jetzt mutmaßen, warum es diesen Druck jetzt gab aus der Stadtverwaltung. Ich würde stark davon ausgehen, dass die sich da wegducken vor solchen kritischen Fragen.
So Semsrott im Programm des MDR. Die Stadt weist den Vorwurf zurück, die Lesung sei nicht abgesagt worden, sondern lediglich verlegt. Morgen möchte sich die Oberbürgermeisterin Simone Borris öffentlich äußern. Für die Schriftstellervereinigung Penn Berlin wirft der Vorfall kein gutes Licht auf Magdeburg. Es sei, als ob die politisch Verantwortlichen aus Angst vor der AfD quasi die Kulturpolitik der AfD übernähmen. Gut 30 Autorinnen und Autoren haben einen offenen Brief verfasst, mit dem sie auf Abstand zu dem einst als links geltenden Westend-Verlag gehen. Sie werfen ihrem Verlag vor, neuerdings rechtspopulistische und demokratiefeindliche Stimmen abzubilden. Konkret geht es um das neue Buch von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und seiner News-Kollegin Pauline Voss. Zu den Unterzeichnern gehören der linken Politiker Gregor Gysi, Armutsforscher Christoph Butterwegge und die hessische Politikerin Andrea Ypsilanti.
Die Kulturmeldungen waren das mit Hanna Arau am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend haben unter anderem zum Thema: Der Bevölkerungsschutz soll mit 10 Milliarden Euro gestärkt werden. Ihnen einen guten Abend.